Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Heute Morgen das Thema, die Liebe ist mir zu hoch. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Hörfunkwettbewerb wurde gefragt, welches ist der schönste Satz, den eine Frau von ihrem Mann hören kann? Und die Gewinnerin meinte, wenn das Baby nachts um 3 Uhr weint und der Mann sagt, bleib liegen, ich gehe schon. Gerechtigkeitshalber noch umgekehrt gefragt, welches ist der schönste Satz, den ein Mann von seiner Frau hören kann? Meinetwegen kauf dir den 100 Zoll Heimkinofernseher, damit du deine Augen schonst. Die Liebe ist eine merkwürdige Sache. Die größten Philosophen der Welt, sie können sie nicht erklären und doch kann der einfältigste Mensch sie erleben. Was ist Liebe? Liebe, sagen manche, ist ein Gefühl, eine ungeheuer starke Macht, die das Leben treibt, bewegt. Es gibt kaum einen großen Film, kaum einen großen Roman, in dem es nicht auch um die Liebe geht. Und wenn man Jugendliche fragt, was versteht ihr eigentlich unter Liebe, dann kommen zum Beispiel Antworten wie diese. Liebe heißt, sich vertrauen, Zuneigung empfinden, ehrlich sein, die Wahrheit sagen, sich aufeinander verlassen können, offen sein, sich geborgen fühlen, treu sein, zueinander halten, sich alles erzählen, gemeinsame Dinge machen, sich bedingungslos lieben, nicht lügen, nicht streiten. Und an dieser Aufzählung wird deutlich, Liebe ist etwas Aktives. Und dazu passt, wenn der Apostel Paulus nun schreibt, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, sie bläht sich nicht auf, die Liebe sucht nicht das Ihrige, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie liebt alles. Im griechischen Text steht, achtmal Verben, also Tunwörter. Das heißt, diese Liebe hat was mit Tun zu tun. Das ist mehr als Emotion, mehr als Gefühl, mehr als ein Ideal. Das ist etwas Schaffendes, etwas Wirkendes. Es hat was mit Einstellung zu tun und es hat auch damit was zu tun, auf die Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgehe und Beziehungen pflege. Und zu solcher Liebe entscheide ich mich und beginne dann, sie einzuüben. Das ist zunächst mal ziemlich handfest und recht wenig poetisch. Liebe ist manchmal einfach nur harte Arbeit, aber lohnende Arbeit. Und deswegen schauen wir uns diese Liebe etwas näher an. Was zeichnet sie aus? Zunächst heißt es, die Liebe, sie ist langmütig. Die Liebe ist langmütig oder geduldig. Das heißt, sie lässt sich Zeit. Diese Liebe ist auf lange Zeiträume hin angelegt. Die Liebe weiß, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gute und über Böse, über die Badischen und die Unsympathischen, über Fromme und über Gottlose. Und das müssen wir uns klar machen, gerade in einer Zeit, in der ja viele Menschen überhaupt nichts mehr nach Gott fragen und nach seinen Geboten. Zumindest in der westlichen Welt, in Europa, da hat Gott nichts mehr zu melden, weder in der Politik noch in den Medien oder in den Wissenschaften. Und doch schreibt Gott diesen Erdteil nicht ab. Gott lockt, Gott ruft, Gott wirbt durch Schweres und durch Schönes. Immer wieder. Er ist langmütig. Er hat den langen Atem, er hat die große Distanz im Blick. Wir sind da ganz anders, bei uns ist ganz schnell Schicht im Schacht. Jetzt reicht's, jetzt ist die Geduld am Ende, jetzt ist die Gutmütigkeit zu Ende, jetzt sind wir fertig. Die Jesusliebe ist eine andere Liebe, sie ist langmütig, sie hat einen langen Atem. Vielleicht sind einige auch heute Morgen unter uns oder auch Sie zu Hause, die vielleicht schon 5, 10, 20 Jahre beten für einen Menschen, den sie lieben. In aller Stille, in aller Treue. Und das ist Jesusliebe. Es gibt Menschen, die tragen Schwächen und Eigenheiten von einem anderen, vielleicht vom Ehepartner oder von Kindern, 20, 25, 50 Jahre lang. Das ist die Liebe von Jesus. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe, sie ist gütig. Die Liebe ist wie ein Stoßdämpfer oder man könnte auch sagen wie eine Luftmatratze. Da, wo das Leben mit aller Härte trifft, da schiebt die Liebe etwas dazwischen. Die Feder, die Not ab, fängt den Stoß des Leids auf. Sie tut dem Durchgeschüttelten etwas Gutes. Und das ist immer wieder auch die Frage, wo bieten sich vielleicht Gelegenheiten, dass wir einem anderen, den gerade die Schlaglöcher des Lebens so richtig durchschütteln, beistehen, dass wir überlegen, was könnte vielleicht in seiner, in ihrer Situation diesen harten Schlag ein bisschen mindern, erträglicher machen. Wem könnte ich was Aufmunterndes sagen oder einfach irgendwas Gutes tun? Die Liebe, sie ist freundlich. Und da ist zunächst die Frage auch, wie gehen wir miteinander um, wie reden wir? Reden wir so, dass es anderen Menschen weiterhilft, dass es aufbaut, dass es tröstet? Oder ist es so, was wir sagen, dass es den anderen noch weiter runterdrückt und fertig macht, dass es vor den Kopf stößt? Der englische Philosoph David Hume aus dem 18. Jahrhundert, der war Atheist und er war bekannt für seinen gotteslästerlichen Spott. Und Hume hat gelegentlich im Hause von einem Bekannten auf einen Kirchenvorsteher getroffen, also wir würden sagen Ältester oder Kirchengemeinderat. Und jedes Mal war das das gleiche Szenario, jedes Mal, wenn der fromme Mann, der war meistens schon ganz am Anfang da, und jedes Mal, wenn David Hume, wenn der Atheist ins Wohnzimmer kam, ist dieser fromme Kirchenvorsteher demonstrativ ausgestanden und hat das Wohnzimmer verlassen. Eines Tages dann hat aber Hume diesen Mann am Ärmel festgehalten und hat gesagt, halt, 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 wohin so schnell, mein Freund? Wir sollten uns allmählich aneinander gewöhnen. Wir kommen nämlich beide an denselben Ort der Verdammnis. Ich wegen Mangel an Glauben, Sie wegen Mangel an Liebe. Wo, wie nicht in der Gemeinde, wo wir alle von der Liebe Gottes profitieren, kann sich so eine Kultur der Liebe entwickeln. Und das heißt, mehr Ermutigung aussprechen als Kritik. Auch mal das Selbstverständliche loben, das, was immer gemacht wird, gar nicht mehr auffällt. Jemand hat mal gesagt, es ist gut, wenn wir das Lob mit der Suppenkelle verteilen und die Kritik mit dem Teelöffel. Ich habe mal auf einem Cartoon den Satz gelesen, die Gemeinde soll ein Arzt, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo einer dem anderen Flügel verleiht, anstatt ihm die Flügel zu stutzen. Menschen kommen in die Gemeinde aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht ist da ein familiärer Anlass, Konfirmanden, Taufe, vielleicht auch ein Sterbefall, gibt unterschiedliche Gründe. Menschen kommen vielleicht wegen einem besonderen Angebot, besonderer Gottesdienst, Konzert, Kino, was auch immer. Aber sie werden bleiben in der Regel dann, wenn sie nämlich etwas erfahren, wenn sie merken, da herrscht eine wertschätzende, eine liebevolle Atmosphäre. Die Liebe, sie eifert nicht, sie bläht sich nicht auf. Aufblähen, das macht der Pfau, der beeindrucken will. Aufplustern macht der Angeber, der gefallen möchte, der imponieren möchte, der immer nur darauf an ist, dass die anderen ihn sehen, wahrnehmen, auf die Schulter klopfen, der permanent aus ist auf ein positives Feedback. Und wenn dann dieses Lob nachlässt, diese Bewunderung nachlässt, dann lässt auch diese sogenannte Liebe nach. Dann ist es wie ein Windbeutel, aufgeblasen, viel Luft drin, aber sättigt wenig. Und das ist so ganz anders wie das, was natürlich in unserer Gesellschaft und Kultur auf die Fahnen geschrieben wird. Denn was heißt es bei uns? Bei uns heißt es, zeig, was in dir steckt. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Du musst dich optimal präsentieren, du musst dich gut verkaufen. Versuch dir ein Denkmal zu setzen und deinen eigenen Ehrgeiz zu befriedigen. Egal, ob das jetzt sportlich ist, ob es in der Uni ist, in der Firma, wo auch immer. Keiner denkt an mich, nur ich denke an mich. Und so wird dann das Ego gehätschelt bis zum geht nicht mehr. Aber Gott sagt, so habe ich mir das nicht gedacht. Natürlich darfst du dich freuen, wenn was gelingt und was du kannst. Und darfst auch stolz sein, wenn dir Ehre widerfährt. Das gönne ich dir. Aber wenn keine Liebe da drin ist in all dem, dann ist es nutzlos. Jesus sagt mal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun, nichts. Wir können viel tun. Aber was meint Jesus? Nein, Jesus meint damit, ohne ihn, ohne Jesus, ohne seine Liebe, ist das, das kann noch so toll sein, noch so famos sein. Es wird keine Bedeutung in der Ewigkeit mehr haben. Es wird nutzlos sein, Windbeutel. Die Liebe eifert nicht, sie bläht sich nicht auf. Und nun, sie ist nicht ungehörig, nicht taktlos. Und das hat was heute, sagt man, zu tun mit sozialer und mit emotionaler Intelligenz. Dass wir nicht wie die Axt im Walde oder der Elefant im Porzellanladen aufdrehen. Dass wir auch nicht Gespräche über den Glauben nach Schema F mit Leuten führen. Sondern dass wir Menschen respektieren und ganz unterschiedlich. Und da ist Jesus ein Riesenvorbild. Jesus ist ganz unterschiedlich mit verschiedenen Menschen umgegangen. Er hat mit der heidnischen Frau aus Kanaan hat er anders gesprochen als mit den Samaritern und wieder anders als mit den Pharisäern. Und Jesus, er hatte ein ganz besonderes Wort für den zweifelnden Thomas und wieder ein anderes für den sinkenden Petrus. Und die Liebe lässt sich nicht erbittern, nicht reizen, sie rechnet das Böse nicht zu. Da gibt es im Alten Testament ein schönes Beispiel, nämlich im zweiten Buch Samuel. Da wird berichtet, der König David ist auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn und unterwegs trifft er auf einen Mann namens Schimi, ein Verwandter des früheren Königs Saul. Und dieser Schimi, der beleidigt den David nach allen Regeln der Kunst, in aller Öffentlichkeit. Und als der da so den David beleidigt, da sagt Davids Bodyguard, der hieß Abishai, da sagt er, wie kommt dieser Nichtsnutz dazu, dich so zu beschimpfen, lass mich hingehen und ihm den Kopf abschlagen. Und dann sagt David, halt, stopp, wie oft muss ich dir sagen und deinem Bruder Joab, ich halte nichts von euren Racheaktionen. Soll dieser Schimi mich doch beschimpfen? Wenn der Herr es ihm befohlen hat, können wir es ihm dann verbieten. Und damit hat sich David was Wichtiges bewusst gemacht. Er hat gesagt, das, was mir widerfährt an Unrecht, das weiß Gott. Das kennt Gott. Darunter leidet Gott. Und deswegen soll er sich jetzt auch darum kümmern. Er soll den anderen zur Rechenschaft ziehen. Ich lasse mich jetzt nicht zu unbedachtem Zorn reizen. Und deswegen ist es gut, dass wir manchmal eine Nacht drüber schlafen, über eine ärgerliche E-Mail, bevor wir gleich eine noch verletzendere abschicken. Die Liebe, sie trägt das, was sie an Bösem erfährt, vor Gott und sie sagt, Gott, du bist der Anwalt. Gott, du siehst diese Gemeinheit, du siehst diese Ungerechtigkeit, nimm dich dieser Sache an. Und jetzt kommt noch ein Hinweis für die ganz weit Fortgeschrittenen von euch. Die, die im Glauben ganz weit fortgeschritten sind, die können noch einen Schritt weiter gehen. Die können nämlich daran denken, was Jesus am Kreuz gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Liebe, sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Und das ist auch ganz wichtig, denn Liebe, die ist nicht weich wie Pudding. Lässt nicht fünfe gerade sein, verzichtet nicht auf jede Art von Kritik. Einen Menschen lieben heißt nicht, dass man alles gut findet, dass man alles toll findet. Das ist keine Liebe, das ist nicht vernünftig. Wenn man einem Kind alles erlaubt, was es möchte, das ist keine Liebe. Da werden Tyrannen herangezogen, die überall anecken. Die Liebe weiß, es ist so, das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Und deswegen braucht es Grenzen. Und deswegen schweigt sie auch nicht zum Unrecht. Sie spricht Dinge an, legt die Finger in die Wunde, aber sie tut es immer, Mit dem Blick, ich möchte dem anderen eigentlich helfen, dass er nachdenkt, dass er zur Besinnung kommt, dass er auf den richtigen Weg kommt. Sie zielt nicht darauf, den anderen bloßzustellen und ihn zu blamieren. Die Liebe, heißt es dann, sie erträgt alles. Nicht in einer oberflächlichen Toleranz, sondern weil man mit den Möglichkeiten Gottes rechnet, dass er einen langfristigen Plan hat, dass er Menschen verändern möchte und dass wir darauf vertrauen, Gott hat viel mehr Möglichkeiten als wir. Er kann verändern, er kann ein Menschenherz aufweichen und dass wir uns überlegen, was hat vielleicht Gott mit diesem Menschen noch vor? Was für ein Potenzial schlummert denn da? Andererseits fürchte ich, dass zart beseitete Menschen an diesem Satz, die Liebe erträgt alles, auch zerbrechen können. Die Liebe erträgt alles, stimmt das wirklich? Die Liebe glaubt alles, tatsächlich? Es gibt so schlimme Verhältnisse, dass man im Namen von Jesus sagen muss, Schluss jetzt. Das erträgst du nicht mehr. Das lässt du nicht mehr mit dir machen. Du setzt dich nicht länger seelischer Grausamkeit oder gar körperlicher Gewalt aus. Es gibt Partner, die einen anderen nach Strich und Faden belügen, ausnutzen und dann muss man im Namen von Jesus sagen, Schluss. Da müssen Konsequenzen gezogen werden. Und zuweilen schlagen wir hart auf dem Boden der Realität. Und dann wird uns wieder ganz schmerzlich bewusst, wir leben nicht auf der Insel der Liebenden. Wir sind noch nicht im Himmel. Und deswegen kann auch Liebe scheitern und zerbrechen. Und das führt mich jetzt zu diesem letzten Gedanken. Diese schönen Worte, dieses hochgepriesene hohe Lied der Liebe, 1. Korinther 13, diese einzigartige Liebe, die ist für mich zu hoch. Die ist für mich viel zu steil. Für dich auch. Die Liebe ist geduldig und freundlich, kennt keinen Neid, sucht nicht den Vorteil, trägt niemand etwas nach, erduldet alles, hält allem stand. Wer von euch schafft das? Hände mal zeigen. Nicht umsonst, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, nicht umsonst verwendet Paulus für das Wort Liebe das griechische Wort Agape. Und das ist ein Wort exklusiv für die Liebe Gottes. Die Agape ist die Liebe Gottes. Im Unterschied zur Philia, die Philia ist die menschliche Liebe. Und die menschliche Liebe, die kann auch, ja, auch von ungläubigen Menschen erfahren und erlebt werden. Aber die Agape ist die göttliche Liebe. Und wir können 1. Korinther 13 nur verstehen, wenn wir uns klar machen, wer so liebt. Ich nicht. Und nach meiner bisherigen Lebenserfahrungen die allermeisten Christen auch nicht. Wir sind nicht so getrimmt. Wir verhalten uns nicht so. Aber Jesus, er verhält sich genauso. Er lebt diese Liebe. Jesus ist geduldig. Jesus ist freundlich. Jesus kennt keinen Neid. Jesus spielt sich nicht auf, ist nicht eingebildet. Jesus verhält sich nicht taktlos, sucht nicht den Vorteil, verliert nicht die Beherrschung, trägt keinem was nach. Jesus freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber da, wo die Wahrheit siegt, freut er sich. Alles erträgt Jesus. Beispiele. Jesus war langmütig. Wenn seine Jünger die Geduld verloren haben, blieb er stehen und hat ihnen geholfen. Jesus hat über alle Macht im Himmel und auf Erden hat er verfügt. Aber er erschien als der am wenigsten eingebildete Mensch auf der Erde. Er hatte keine Allüren, keine Starallüren, keine Arroganz. Er hat diese notorisch dickleibige Ignoranz der engsten Mitarbeiter hat er ertragen. Er hat laufend verziehen ihre Fehler, ihre Treulosigkeit, ihren Unglauben, ihre Ich-Bezogenheit, ihre Wut, ihre Trägheit. Und so ist es bis heute. Und deswegen, wenn es eine Hoffnung gibt für die, denen diese Liebe zu hoch ist, dann ist es dieser eine Fluchtpunkt. Dann ist es nämlich das Kreuz von Jesus, der von sich mit Fug und Recht sagen konnte, ich bin die Liebe. Ich selbst. Ich habe nicht nur Liebe, ich bin die Liebe in Person. Ich habe nicht nur ein Quäntchen Liebe, sondern ich bin die Liebe in Person. Ich halte und ich helfe euch hindurch. Und das ist der Gipfel der Liebe. Und wir stellen diese Liebe nicht auf einen Sockel, weil wir sie haben, sondern weil wir von dieser Liebe leben, weil wir diese Liebe brauchen. Und Jesus hält uns diese Liebe hin wie einen wärmenden Mantel und sagt, schlupf hinein, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Wir dürfen hineinschlüpfen, uns geborgen wissen, keine Bedingung, keine Forderung, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das heißt, Gott liebt dich, jeden von uns. Gott liebt dich, weil es dich gibt, weil er dich geschaffen hat, weil er einen Plan hat, weil er sich in dich verguckt hat. Ohne dass du irgendwas vorweisen musst, keine Leistungen, keine Vorbedingungen. Weder die guten Seiten können ihn mehr lieben lassen, noch die schlechten Seiten seine Liebe reduzieren. Gott liebt dich, weil es dich gibt. Und das ist nun ganz wichtig. Es kommt im Christsein darauf an, dass ich das in meinem Leben irgendwann einmal erkannt habe und dass ich das erlebt habe. Sei das in einem längeren Prozess oder sei das in einem Augenblick, dass ich irgendwann erkenne, wow, so groß ist Gottes Liebe zu mir. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Jesus macht mich zum Kind Gottes. Und dass ich dann darauf antworte und sage, danke Jesus, dass du mich so liebst. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich vertraue mich dir an. Ich lege mein Leben in deine Hand. Fülle du mein Herz mit deiner Liebe. Und seht ihr, ohne diese Reihenfolge wird unser Christsein ein dauernder Krampf und ein Kampf. Und dann können wir uns anstrengen, so viel wir wollen, ist aussichtslos. Wir schaffen es nicht aus uns heraus, nach 1. Korinther 13 zu leben. Das ist zu hoch. Und deswegen ist die Reihenfolge so entscheidend. Zuerst, dass wir das entdecken, diese große Liebe Gottes in Jesus. Und dass wir diese Liebe in unser Herz hineinlassen, uns öffnen. Diese große, intensive Liebe, dass wir uns das genießen, bewusst machen. Ich bin geliebt, ich werde von Gott verwöhnt, ich bin einmalig, ich bin Gottes Liebling. Und dann erst, dann, wenn wir das empfangen und Jesus in uns lebt und der Heilige Geist, dann erst mag es sein, dass wir diese Liebe, von dieser Liebe weitergeben an andere. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil eben Jesus jetzt in uns und durch uns zum Zug kommt, weil er uns dazu befähigt. Und gerade wenn wir jetzt dann nachher das Abendmahl feiern, wird es nochmal ganz spürbar, dass wir das sehen. Ja, das sind nicht nur Worte, ich liebe dich, sondern Jesus hat alles getan. Mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen, aus Liebe. Lass dich beschenken, erfüllen mit seiner Liebe. Und alle Geliebten Gottes sagen Amen.